Predige über Kolosser 3, Vers 16. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehret und ermahnet einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen. Wir haben ja gerade Sängerfest hier in Obertshausen. Und ich denke, dass Christen letztlich auch Sängerfest haben, aber nicht nur einmal im Jahr. Ich denke, Lieder haben eine ganz besondere Bedeutung. Und ein Beispiel aus dem letzten Krieg war eine unserer Armeen in Russland eingekesselt. In Stalingrad stand vor ihrer Vernichtung in diesem Kampf. Und ich hörte, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es kann gut sein, ich hörte, dass ein Heiligabend dort auch vorübergehend einmal die Waffen schwiegen und dann ein Lied erklang, das alle irgendwie kennen, Stille Nacht. Nun kann man über dieses Lied verschieden denken, aber in dieser Lage hat es die Menschen sicher erinnert daran, dass es eine Stille gibt, einen Frieden, der von Gott kommt, vielleicht auch ein Heimweh nach der Familie zu Hause, aber sie haben irgendwie gespürt, dass hier ein besonderer Einfluss von diesem Lied ausgeht auf ihre Situation. Ich denke an eine andere Lage, als Adenauer damals mit Khrushchev ausgehandelt hatte, dass Kriegsgefangene endlich nach Hause dürfen. Und dann dieser erste Gefangenentransport hier ankam und die Leute in dem Aufnahmelager waren. Das wurde übertragen und da erklang mit Macht ein Lied. Nun danket alle Gott. Als sie in den Krieg gezogen, haben sie vielleicht ein anderes Lied gesungen, was ich heute Morgen in seinem dritten Vers hier auch schon spielen würde. Vielleicht haben sie gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Aber als sie wiederkamen, haben sie dieses Lied nicht gesungen, sondern nun danket alle Gott. Ich denke, dass der eine oder andere unter uns sicher auch ein Lieblingslied hat, was ihm ganz besonders etwas sagt. Für mich wechseln diese Lieblingslieder im Laufe der Zeit. Ich hatte lange Zeit mal ein Lied von Bodelschwing, was Sie vielleicht noch nicht einmal kennen. Das heißt, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das Lied gewann für mich Bedeutung, weil ich es auf einer Freizeit hörte, wo ich merkte, dass Jesus Christus lebt und ich bisher noch nicht mit ihm gelebt habe. Und da wurde mir dieses Lied ganz lieb, weil es mich daran erinnerte, dass mein Herz ihm gehören soll, weil er für mich starb. Ob Christen etwas zu singen haben und zu loben, ich denke ja. Wenn Sie zu Hause einmal Ihre Bibel nehmen und in Matthäus und Lukas 2 nachschlagen, als Jesus geboren wurde, habe ich zusammengezählt, wurde mindestens 7-mal gelobt und gesungen in diesem Zusammenhang. Einmal der Zacharias, als er seinen Sohn bekam, den Johannes, später den Täufer, lobte er Gott und er wusste, dass er nur ein Weg bereitet ist für Jesus. Als Maria vorher schon zu ihrer Verwandten ging, lobte sie Gott und sagte, meine Seele erhebt den Herrn. Als die Engel die Geburt verkündigten, sagen sie, Ehre sei Gott in der Höhe. Als die Hirten bei Jesus waren, lobten sie Gott. Als der kleine Jesus dann im Tempel war, kam ein alter Mann, der Simeon, und er pries Gott, dass er Jesus sehen konnte und er geschickt wurde. Und dann war eine ältere Frau dort, Hanna, mit, ich denke, etwa 80 Jahren vielleicht. Und als sie Jesus sah, pries sie Gott. Und als dann die Weißen aus dem Morgenland kamen, huldigten sie Jesus. Es war immer etwas mit Lob und wahrscheinlich auch oft mit Singen verbunden. Und so denke ich, dass Singen und Loben auch für Christen eine Bedeutung hat. Ich freue mich auch darüber, dass im Gottesdienst diese Chance ist, zusammen zu singen. Denn zu Hause ergreift man diese Chance in der Woche über vielleicht oft nicht. Nun heißt es hier aber, singt Gott lieblich in euren Herzen. Ich denke an Martin Luther, der einmal einem Mann schrieb, der öfters niedergedrückt war. Und er sagte, wenn du wieder niedergeschlagen bist und der Teufel dich quält mit Anfechtung, dann sag ihm, lieber Teufel, ich muss jetzt singen und spielen, ich habe keine Zeit für dich, komm morgen wieder. Er hat es so ein bisschen burschikos formuliert, aber er wusste, dass Lieder heilen. Und Sie kennen sicher diese Geschichte von Saul und David, von diesem König, von dem der Geist Gottes wich, weil er ungehorsam wurde. Und dann spielte David ihm Lieder, wahrscheinlich von Gott, die er ja viele konnte. Und damit wich oft der böse Geist von Saul. Lieder können heilen. Und ich denke an einen jungen Mann, der einmal nach Hause kam und dort war seine ganze Familie so richtig in einem Familiengrach, dass die Fetzen flogen. Und er setzte sich hin und es klingt vielleicht etwas merkwürdig und sang Lieder von Gott. Und es veränderte sich an der Lage zunächst gar nichts, aber sie beruhigte sich. Und die Einzelnen kamen wieder zu sich. Lieder heilen. Und ich sprach vor einiger Zeit mit einem Mann, den Gott sehr gebraucht. Und er sagte, wenn ich niedergeschlagen bin, dann lege ich mir auf meinem Plattenspieler einige Evangeliumslieder auf und die trösten mich. Und ich freue mich auch, dass heute so viele neue geistliche Lieder entstehen. Ich denke, über viele Jahrhunderte wurden oft kaum Lieder geschrieben, christliche Lieder. Aber wir leben in einer Zeit, wo wieder viele neue Lieder entstehen. Und ich denke, das ist immer eine gute Sache, denn dort, wo Erweckung beginnt, wo Menschen wach werden können, leben mit Gott, fangen sie auch ganz neu an zu singen. Und ich denke, dass wir einfach einige Lieder einmal kurz betrachten. Sie kennen viele. Hier heißt es, wir sollen uns gegenseitig lehren und ermahnen mit drei Arten von Liedern, Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Klar, Psalmen stehen hier drin. Man kann auch Psalmenlieder singen. Zum Beispiel lobe den Herrn, meine Seele und alle Lieder, die darauf aufgebaut sind. Loblieder und geistliche Lieder, die einfach geschrieben wurden zur Ehre Gottes. Die lehren und ermahnen uns. Ich denke an ein Lied. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Da wird einfach beschrieben, was geschah, als Jesus kam. Das ist Information, Lehre. Oder auch die Lieder, die wir hier singen heute. Wenn man da einmal aufmerksam zuhört und damit singt und darüber nachdenkt, ist viel Information über Jesus und ein Glaubensleben. Aber auch Ermahnung, so ein Lied wie Befiehl du deinen Wege, ist eine Ermahnung. Dass wir nicht unseren eigenen Weg gehen sollen, sondern unseren Weg Gott anbefehlen. Und der zweite Vers heißt dann, auf dich sollst du trauen. Nein, da heißt es, dem Herrn musst du trauen, wenn dir es soll wohl ergehen. Es ist eine Ermahnung, die wir uns gegenseitig zusingen können. Oder dieses Lied, du meine Seele singe. Und der zweite Vers heißt dann, wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Das heißt, wir sollen unsere Augen richten auf Gott. Und das wäre gut für uns. Nun, es gibt auch andere Arten, wie man singen kann. Das kennen Sie vielleicht, oder eher Männer unter uns, nach dem Motto 2, 3, ein Lied. Oder wenn Leute Wein getrunken haben, dass sie dann plötzlich anfangen zu singen. Oder vielleicht könnte man auch sagen, zu brüllen. Oder Jugendliche, dass Musik erst anfängt, ab 80 Ton schön zu werden. Es geht um mehr als das. Wobei es aber auch hier bei den Liedern um einen Resonanzboden geht. Ich habe jetzt meine Gitarre hier nicht dabei, aber Sie wissen, wie eine Gitarre aussieht. Die hat vorne so 6 Saiten gespannt. Aber wenn ich meine 6 Saiten nur spannen würde, könnt ihr ein Brett nehmen, da 6 Saiten drauf spannen, die alle richtig stimmen und dann würde ich spielen. Und was würde passieren? Sie würden praktisch nichts hören. Warum? Weil diesen Tönen der Resonanzboden fehlt. Da fehlt ein Raum, wo sich der Ton drin fängt und verstärkt. Und ich denke, dass die Verstärkerkammer für die Lieder, die wir singen, unser Herz ist. Nur wenn unser Herz mitschwingt für Gott, dann werden diese Lieder auch klingen. Im Alten Testament schimpfte Gott einmal mit diesen frommen Leuten und sagte, was soll mir das Geblärm eurer Lieder bei den Gottesdiensten? Er schimpfte, weil es Lieder waren, die keinen Resonanzboden mehr hatten. Die Leute lebten ihren eigenen Stil, ohne wirklich Gott zu gehorchen. Und dann sangen sie ihm Lieder und Gott sagte, das freut mich überhaupt nicht. Aber hier heißt es, singet Gott lieblich in eurem Herzen. Ja, das ist eine schöne Sache, zu singen. David tanzte sogar einmal vor Gott. Als sie die Bundeslade mit den 10 Geboten nach Jerusalem hereinholten, tanzte er öffentlich als König auf der Straße vor Gott. Und wahrscheinlich haben sie das nicht stumm getan, sondern sicher auch dazu gesungen. Und seine Frau Michael guckte aus dem Fenster und schimpfte hinterher furchtbar mit ihm und sagte, wie kannst du nur als Mann, als König dich so entblößen vor dem Volk und darum tanzen? Die werden ja jetzt alle über dich lachen. Und er sagte, ich will mich noch viel lächerlicher machen vor den Menschen zur Ehre Gottes. Ich denke, dass wir in manchen Dingen zu steif sind, dass wir diese Freude, die in Jesus ist, oft nicht, vielleicht auch nicht genügend kennen, aber oft auch nicht genügend ausdrücken. Vorhin lassen wir diese Psalm 40 und ich habe diesen Psalm hier einmal jemandem im Krankenhaus vorgelesen. Er zog meine Füße aus dem Sumpf, ja, aus dieser Grube des Verderbens, stellte sie auf den Felsen und gab mir ein neues Lied in den Mund. Und als wir dann wieder zu Hause waren und derjenige aus dem Krankenhaus da war, sagten wir tatsächlich ein Lied. Wir freuten uns einfach. Wobei ich jetzt nicht an diesen Psalm dachte, aber als wir fertig waren, fiel mir auf, oh ja, das war genau die Erfüllung dieses Psalms. Er zog die Füße heraus, er stellte sie auf den Felsen und gab mir ein neues Lied. Freude für Gott. Nun, die Lieder sind schön. Ich denke dabei als Abschluss jetzt noch an ein englisches Lied, was Sie nicht kennen. Vielleicht haben Sie es auf Deutsch schon mal gesungen. Nimm mein Leben dir, schenke mir dafür deine Liebe, deine Treue, deine Gnade. Auf Englisch singen wir das so, make my life to be like a melody ever sounding out the message of the cross. Mach mein Leben zu einer Melodie, die immer die Botschaft vom Kreuz hinaus verkündet. Und ich denke, das ist das schönste Lied, das Gott haben kann. Ein Leben, das die Botschaft vom Kreuz nicht ab und zu einmal singt, sondern ist. Vielleicht werden wir an der Stelle feststellen, dass bei uns häufig andere Melodien zu klingen kommen. Nicht die Melodie des Kreuzes, sondern manchmal die Melodie des Selbstmitleids, dass wir dieses Lied singen im Leben. Oder der Empfindlichkeit, oder der Sorge, oder die Melodie, ich muss doch unbedingt mein Recht haben und durchsetzen und vieles mehr. Aber es geht um die Melodie des Kreuzes. Und da habe ich gerade gestern Abend eine nette Geschichte gefunden, die ich Ihnen vorlesen möchte, die dazu genau passt. Ja, Melodie des Kreuzes im Leben. Es war einmal ein wunderschöner Garten, der lag im Westen des Landes, mitten in einem großen Königreich. Dort pflegte der Herr des Gartens in der Hitze des Tages spazieren zu gehen. Ein edler Bambusbaum war ihm der schönste und liebste von allen Bäumen, Pflanzen und Gewächsen im Garten. Jahr für Jahr wuchs dieser Bambus und wurde immer anmutiger. Er wusste wohl, dass der Herr ihn liebte und seine Freude an ihm hatte. Eines Tages näherte sich der Herr nachdenklich seinem geliebten Baum und in einem Gefühl großer Verehrung neigte der Bambus seinen mächtigen Kopf zur Erde. Der Herr sprach zu ihm, lieber Bambus, ich brauche dich. Es schien, als sei der Tag aller Tage gekommen, der Tag, für den der Bambusbaum geschaffen worden war. Der Bambus antwortete leise, Herr, ich bin bereit, gebrauch mich, wie du willst. Bambus, die Stimme des Herrn war ernst. Um dich zu gebrauchen, muss ich dich beschneiden. Mich beschneiden? Mich, den du, Herr, zum Schönsten in deinem Garten gemacht hast? Nein, bitte das nicht, bitte nicht. Verwende mich doch zu deiner Freude, Herr, aber beschneide mich nicht. Mein geliebter Bambus, die Stimme des Herrn wurde noch ernster. Wenn ich dich nicht beschneide, kann ich dich nicht gebrauchen. Im Garten wurde es ganz still. Der Wind hielt den Atem an. Langsam beugte der Bambus seinen herrlichen Kopf. Dann flüsterte er: Herr, wenn du mich nicht gebrauchen kannst, ohne mich zu beschneiden, dann tu mit mir, wie du willst, und beschneide mich. Mein geliebter Bambus, ich muss dir aber auch deine Blätter und Äste abschneiden. Ach Herr, bewahre mich davor. Zerstöre meine Schönheit, aber lass mir doch bitte Blätter und Äste. Wenn ich sie dir nicht abhaue, kann ich dich nicht gebrauchen. Die Sonne versteckte ihr Gesicht. Ein Schmetterling flog ängstlich davon. Und der Bambus, zitternd vor Erwartung dessen, was auf ihn zukam, sagte ganz leise: Herr, schlage sie ab. Mein Bambus, ich muss dir noch mehr antun. Ich muss dich mitten durchschneiden und dein Herz herausnehmen. Wenn ich das nicht tue, kann ich dich nicht gebrauchen. Da neigte sich der Bambus bis zur Erde. Herr, schneide und teile. So beschnitt der Herr des Gartens den Bambus, hieb seine Äste ab, streifte seine Blätter ab, teilte ihn in zwei Teile und schnitt sein Herz heraus. Dann trug er ihn dahin, wo schon aus einer Quelle frisches, sprudelndes Wasser sprang, mitten in die trockenen Felder. Dort legte der Herr vorsichtig seinen geliebten Bambus auf den Boden. Das eine Ende des abgeschlagenen Stammes verband er mit der Quelle. Das andere führte er zu der Wasserrinne im Feld. Die Quelle sagte ein Willkommen und das klare, glitzernde Wasser schoss freudig durch den zerschlagenen Körper des Bambus in den Kanal und floss auf die dürren Felder, die so darauf gewartet hatten. Dann wurde der Mais gepflanzt und der Tag verging, die Saat ging auf, wuchs und die Erntezeit kam. So wurde der einst so herrliche Bambus wirklich zum großen Segen in all seiner Gebrochenheit und Demut. Als er noch groß und schön war, wuchs er nur für sich selbst und freute sich an der eigenen Schönheit. Aber in seiner Zerschlagenheit wurde er zum Kanal, den der Herr gebrauchte, um sein Reich fruchtbar zu machen. Und ich denke, dass dieser Bambus nun solch eine Melodie singen kann. Die Melodie des Kreuzes, die dann glaubwürdig ist, weil er dieses Kreuz